Footballerei.
Ich hab da was für euch. Manege frei. NFL Boulevard. Der Zirkus ist eröffnet. NFL Boulevard.
Lalalalalalalalalalalalalalalala. Hereinspaziert zu einer neuen Vorstellung von Kutsches Football-Zirkus, NFL Boulevard. Hier erwartet dich alles, was die bunte Welt des American Football ausmacht. Hier geht's um die NFL, die reichste Liga der Welt, die beste Soap-Opera der Welt. Ich bin Kutsche und verteile in der Manege das Popcorn an dich. Cool, dass du dabei bist. Mach's dir bequem. Ich erzähle dir wie immer mit abwechselnden Gästen schöne Geschichten. Es war ja wieder viel los in den letzten Tagen. Antonio Brown droht jetzt tatsächlich Knast. Der frühere NFL-Wide Receiver war ja in einer Auseinandersetzung im Rahmen eines Boxkampfes in Florida verwickelt. Ich habe dir davon in der vorletzten Vorstellung meines Zirkus erzählt. Nun soll Anklage wegen versuchten Mordes nach Gebrauch einer Schusswaffe gegen ihn erhoben werden. Auweia. Und ab 19. August gibt es eine neue Doku-Serie auf Netflix, die ich mir definitiv reinziehen werde. America's Team, The Gambler and His Cowboys. Hauptdarsteller ist Jerry Jones, der Owner der Dallas Cowboys. Ich bin sehr gespannt. Warum ich dir das jetzt schon alles erzähle? Weil ich in der Kutsche-Trifft-Rubrik mit Heidenheim-Torwart Kevin Müller verabredet war und dieses Gespräch etwas länger gedauert hat als erwartet. Aber es war großartig. Kevin ist genauso ein NFL-Nerd wie wir. Das musst du dir unbedingt anhören. Vorher habe ich auch noch mit Stolle geschnackt. Und zwar über die NFL-Rückkehr von Chip Kelly. Auch das ist interessant. Zum Abschluss gibt's dann wie immer noch drei Football-Flachwitze. Lachen ist schließlich gesund. Und damit manegefrei, viel Spaß bei dieser Vorstellung.
Ich hab da was für euch.
Manegefrei, NFL Boulevard. Der Zirkus ist eröffnet, NFL Boulevard. Und hier in der NFL Boulevard-Rubrik geht es jetzt um Chip Kelly, den Trainer, der am College große Erfolge gefeiert hat, in der NFL, aber bei den Philadelphia Eagles und vor allem bei den San Francisco 49ers krachend gescheitert ist und nun plötzlich als Offensive Coordinator der Las Vegas Raiders sein NFL-Comeback feiert. Wird Chip Kellys zweiter NFL-Ausflug erfolgreicher als der erste? Das sagt uns jetzt unser geliebter Stolle. Moin, Stolle.
Huhu, Kutsche, moin.
Stolle, du bist NFL- und College-Experte. Was ist das Erste, das dir zu Chip Kelly einfällt?
Also tatsächlich, das Erste, was mir bei Chip Kelly immer noch einfällt, ist seine Oregon Offense. Ich habe ja nochmal im Vorfeld der Sendung ein bisschen drauf geguckt, ach Gott, so lange ist es schon her. Das war einfach wild. Also das war ja, jedes Spiel war High-Scoring, Big Plays, also irre, war einfach geil. Für Leute, die Defensive Football mögen, war das immer so gar nichts.
Aber es war was fürs offensive Feuerwerk. Dadurch ist er ja auch berühmt geworden und dann letztlich auch auf den Radar der NFL-Teams geflogen, ne?
Yes, sowas.
Komm, dann tauchen wir doch mal ein bisschen tiefer ein. Also, Chip Kelly ist 61 Jahre alt aktuell, kommt ursprünglich aus New Hampshire, einem relativ kleinen US-Bundesstaat, hat früher selbst Football gespielt, Quarterback und DB. Sein Talent hat aber nicht für eine große eigene Football-Karriere gereicht. Deshalb ist er mit Mitte, Ende 20 schon in die Trainerlaufbahn eingestiegen, hat sich klassisch hochgearbeitet, war bei den New Hampshire Wildcats zum Beispiel erst Running Back Coach, dann O-Line Coach und schließlich Offensive Coordinator. Und in dieser Position ging es dann für ihn zu einem absoluten Top-Team, nämlich zu den Oregon Ducks, bei denen er 2 Jahre später sogar Head Coach wurde. Und das richtig erfolgreich, Stolle. Von den 53 Spielen unter seiner Leitung als Head Coach haben die Ducks nur 7 verloren und waren eigentlich in jeder Saison richtig erfolgreich, ne? Also waren zumindest immer in einem Bowl-Game.
Ja, sie waren vor allem immer in einem BCS-Bowl-Game, also in einem großen Bowl. Und ich glaube, gefühlt schon als er vorher Offensive Coordinator war, wie gesagt, war die Offensive schon brutal. Und dann ging es ja so weiter. Also das war ja record-breaking gefühlt jedes Jahr. Hat in den Bowls dann nicht immer gereicht, ne? Da war dann irgendwie nichts mehr, aber es war halt einfach spektakulär. Und es führte ja auch zu Marcus Mariota zum Beispiel in die NFL und auch andere Spieler.
Ja, genau, das wären jetzt meine nächsten Fragen gewesen. Also was so seine berühmtesten, besten Spieler waren. Marcus Mariota hast du genannt. Und vielleicht kannst du uns einmal erklären, was seine Offense denn so spektakulär gemacht hat. Also wie ließ er spielen? So eine sogenannte Spread-Offense war das, ne?
Ja, und ich fand das Spektakulärste an ihm war einfach der unfassbare, also sowohl der Speed, den er auf dem Platz hatte, also die Spieler, als auch der Speed, mit dem diese Offense gespielt hat. Das ist ja, wer sich da noch erinnert, die haben ja ein Play gemacht und während der Referee noch irgendwie sich am Hintern gekratzt hat und seine Pfeife gesucht hat, standen die eigentlich schon wieder in der Line of Scrimmage. Also es war ein irrer Speed, mit dem die da durchgezogen sind und das hat am College wunderbar funktioniert, aber die NFL ist halt ein different animal, wie man so schön sagt. Und da hat es nur anfangs funktioniert. Und dann sind sie ihm aber alle schnell auf die Schliche gekommen.
NFL, du hast es gesagt, also er war relativ schnell dann auf dem Radar der NFL-Teams. Die Giants wollten ihn, die Seahawks wollten ihn, die Buccaneers wollten ihn, die Bills, die Browns, alle wollten ihn. Letztlich hat sich Chip Kelly dann aber entschieden für den Head-Coaching-Job bei den Philadelphia Eagles als unmittelbarer Nachfolger von Andy Reid. In der ersten Saison lief es noch für ihn ganz gut, ein 10-6-Rekord. Er war erst der zweite Headcoach in der langen Geschichte der NFL, der direkt mit einem gewonnenen Division-Titel gestartet ist. Auch die zweite Saison mit 10-6 abgeschlossen, dort allerdings die Playoffs verpasst. Und in der dritten Saison, Stolle, da wurde Chip Kelly dann zum GM befördert, hat aber viele falsche Personalentscheidungen getroffen und wurde dann letztlich am Ende des Jahres 2015, da hatten die Eagles einen Rekord von 6-9, noch vor dem letzten Regular-Season-Game gefeuert. Also wie würdest du letztlich jetzt so seinen Ausflug zu den Eagles beurteilen? Also man kann schon sagen, dadurch, dass er mit so großen Vorschusslorbeeren kam, dass er gescheitert ist, oder?
Ich mag das Wort eigentlich nicht so, aber es ist nicht so gelaufen, wie sich alle erhofft hatten, würde ich mal sagen. Also es fing spektakulär an. Ich kann mich noch erinnern an die Anfänge, auch in der Preseason schon, seiner ersten Saison. Das war halt echt die Chip Kelly Offense und es war wild und es ging schnell und es war bam, bam, bam. Und ich habe mich aber damals schon so ein bisschen gefragt, na, funktioniert das auf Dauer, weil du hast natürlich einen wesentlich kleineren Kader als am College. Du bist wesentlich abhängiger von bestimmten Spielern. Du hast der Umgang natürlich mit NFL-Spielern ist sowieso ein anderer als mit College-Kids. Ich glaube, du kannst dieses Tempo in der NFL nicht auf Dauer spielen. Und so war es ja am Ende auch. Insofern, ja, complete Failure. Was halt ein Failure definitiv war die Geschichte, ihm am Ende die komplette Macht, sage ich jetzt mal, zu geben, ne, über Personalentscheidungen. Weil alle Personalentscheidungen, die er getroffen hat, waren halt, oder die Großen, die haben es halt jetzt nicht wirklich gerissen. Ne? Also da wurde er auch von den Eagles-Fans ordentlich zerrissen, ob sei es jetzt Nick Foles, der gehen musste, sei es, McCoy, LeSean McCoy, den er getradet hat. Das waren halt so, ne, auch Fanlieblinge, Ikonen und so weiter und so fort. Und das fällt dir dann natürlich extrem auf die Füße, wenn du auch für die Personalentscheidung verantwortlich bist und dann eben nicht gewinnen kannst, dann ist halt doof. Ja, und dann war es eben auch relativ schnell vorbei.
Nick Foles, du hast es gesagt, abgegeben, dafür Sam Bradford damals geholt von den Rams, von den Bills noch Linebacker Kiki Alonso geholt, den kannte er noch als Oregon Duck Head Coach, aber der hat auch nicht so richtig eingeschlagen. Und das Bemerkenswerte ist ja, schon damals war Howie Roseman bei den Eagles.
Ja.
Den feiern wir ja schon seit Jahren aktuell eigentlich so als besten GM, weil die Eagles gefühlt immer jeden Draft gewinnen, also eigentlich ja, letztlich, wie du sagst, eine krasse Fehlentscheidung, rückblickend dann Chip Kelly mit all der Macht auszustatten.
Naja, am Anfang war es ja noch Roseman und dann hat sich das intern so ein bisschen verändert und das ist halt dann komplett, ja, nicht so gelaufen wie geplant. Ja. Aber gut, er ist ja jetzt einigermaßen, zumindest für den Moment, weich gefallen damals.
Genau, kurz darauf hat er dann einen neuen Job unterschrieben, wieder als Head Coach, diesmal bei den San Francisco 49ers. Da gab es dann aber Stress mit dem damaligen General Manager der 49ers, Trent Baalke. Den kennen wir vielleicht gerade noch von den Jaguars. Dort ist er gerade auch rausgeflogen. Also es scheint nicht so der einfachste Mensch zu sein. Nennen wir es mal so. Trent Baalke, einige Headcoaching-Kandidaten bei den Jaguars wollten ja auch seinetwegen nicht nach Jacksonville gehen. Aber schon, das hat halt auch gar nicht funktioniert. Wie gesagt, interner Stress mit dem GM. Und nach einer Saison bei den 49ers war dann für Chip Kelly auch schon wieder Feierabend, nur 2 Siege aus 16 Spielen.
Ja, das ist, aber man muss auch ehrlich sagen, also wenn wir heute sitzen und über die 49ers reden, dann reden wir über ein Team, was normalerweise um den Super Bowl mitspielt in den letzten Jahren. Die 49ers seinerzeit waren halt einfach nicht gut. Ja, das war, ich glaub, er war der dritte Coach in 3 Jahren. Das war damals schon ziemlich hässlich, was bei den 49ers abging eine Zeit lang. Also da würde ich jetzt auch durchaus sagen, wie du schon meintest, Trent Baalke, der hat da sicherlich auch seinen Anteil daran, dass es damals einfach auch für jeden Coach verdammt schwer war, irgendwas zu erreichen.
Kann man zwischen Chip Kelly und Urban Meyer Verbindungen ziehen? Urban Meyer auch groß gefeiert am College, unter anderem mit Florida, meine ich, sogar Meister geworden, aber auch dann wieder, ich benutze das Wort nochmal, krachend gescheitert bei den Jaguars. Also gibt es da Verbindungen zwischen Chip Kelly und Urban Meyer oder ist das schwer vergleichbar?
Also zwischen den beiden würde ich ganz klar sagen, nein. Also Urban Meyer ist der ist wirklich krachend gescheitert. Ich meine, er hat ja nicht mal eine Saison überlebt. Hat er überhaupt eine halbe Saison überlebt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Und der ist ja wirklich auf so vielen Ebenen gescheitert in der NFL. Das gab es vorher noch nie. Aber generell ist dieses College-Supercoach geht in die NFL und kriegt es dann nicht gebacken. Die Geschichte ist ja nicht neu. Also selbst der große Nick Saban war jetzt kein Übercoach in der NFL. Das gab es ja nun oft genug. Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe für, dass es eigentlich immer gleich geendet ist. Ich kann mich jetzt tatsächlich nicht erinnern, dass ein College-Headcoach auch in der NFL als Headcoach wirklich erfolgreich war, dauerhaft. Ich glaube, Chip Kelly, Urban Meyer war der Letzte, der es probiert hat. Und vielleicht war er auch ein mahnendes Beispiel für College-Coaches. Wir lassen das mal. Ich glaube, das ist einfach ist halt dann doch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja? Ich meine, College verändert sich ja aktuell in den letzten Jahren extrem, wird mehr zur NFL, als es vielen lieb ist. Und wir sehen ja auch viele College-Coaches wie Nick Saban, die sagen, okay, das ist nicht mal mein College-Football, ich bin raus. Weswegen ich glaube, dass wir mehr Moves in der Zukunft sehen werden wie Bill Belichick. NFL-Coaches, die ans College gehen. Aber Coaches vom College in die NFL, glaube ich, werden wir fast gar nicht mehr sehen, weil es einfach, wie gesagt, auch wenn sich College verändert und immer mehr Geld auch für die Spieler, also sagen wir mal, dieses Professionalisierung ein Thema ist, am Ende betrifft es ja meistens doch nur eine kleine Anzahl der Spieler, ne, die wirklich Kohle kriegen. Also du hast immer noch auch diesen klassischen College-Ansatz, die klassischen College-Kids, die bleiben ja da. Also junge Männer, die du halt irgendwie auch, ja, die unter dir reifen sollen, die du auf einen gewissen Weg bringen willst. In der NFL ist es für jeden Job. Und für viele geht es halt auch einfach ums Überleben. Ja, auch da gibt es ja nicht nur Superstars. Und ich glaube, da ist so ein Umgang einfach ein ganz anderer. Und das ist ja, ich fand einfach, Chip Kelly ist mir das jetzt nicht so aufgefallen, aber es war bei Urban Meyer halt wirklich offensichtlich, dass er mit diesem komplett anderen Klientel an Spielern, mit denen er zu tun hatte, dass das gar nicht funktioniert hat. Und das ist, glaube ich, generell immer ein Thema. Bei keinem aber so groß wie bei Urban. Aber back to Chip, würde ich sagen, oder?
Absolut. 2017 hat er dann eine Coaching-Pause gemacht, war TV-Experte. Von 2018 bis 2023 hat er ein großes Comeback im College-Bereich gefeiert, war Headcoach der UCLA und im vergangenen Jahr 2024 war er dann Offensive Coordinator und Quarterback-Coach bei Ohio State. Fasst die beiden Stationen einmal zusammen, bitte, Stolle, als Head Coach UCLA und als OC Ohio State. Also seinen ramponierten Ruf hat er wieder aufpoliert in den vergangenen Jahren, ne?
Also UCLA ist natürlich jetzt nicht unbedingt der größte Name im College Football, aber im Endeffekt war es trotzdem noch eine große Conference, auch wenn es die damals Pac-12 noch gab. Jetzt mittlerweile ist UCLA auch in der Big Ten. Das war immer noch ein guter Schritt für ihn, glaube ich, weil du hast ja oft auch Leute, die dann ins College zurückgehen und, sage ich jetzt mal, eine Nummer kleiner wieder anfangen müssen. Am Endeffekt hat er, wie gesagt, nicht den größten Namen gehabt, aber trotzdem in einer großen Conference. Sportlich war das jetzt nicht überragend, aber auch da hat er ein paar spannende Spieler gehabt, ein paar spannende Entwicklungen. Dass er dann weggegangen ist, war für mich ein völlig nachvollziehbarer Move, weil auch das war war dann eben aufgrund dieser NIL-Geschichte, ne? In UCLA zu bleiben, wo du halt nicht das Geld hast, was andere Unis haben, du weißt einfach, dass deine Superspieler verschwinden werden. Ist ja dann noch passiert. Dein super Quarterback ist nach Oregon direkt gegangen. Ne? Also, und dann sagst du halt, was soll ich hier? Das funktioniert nicht mehr. Also auch er hat ja so ein bisschen gemerkt, das ist nicht mehr mein College Football. Dann nach Ohio State zu gehen und da die Offense zu coachen, war das Beste, was ihm passieren konnte. National Champion geworden. Eine sehr spannende, geile Offense. Will Howard hat sich zu einem NFL-Quarterback entwickelt. Starke Running Backs gehabt, starke Receiver hat Ohio State sowieso, wie Sand am Meer. Also das fand ich war eine sehr, 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 sehr starke Performance, bis auf das berühmte Michigan-Game. Und ja, hat ihm im Endeffekt die Tür wieder zur NFL geöffnet. Und das ist finde ich, eine wahnsinnig spannende Geschichte mit Vegas. Finde ich wahnsinnig interessant.
Genau, also Pete Carroll, neuer Head Coach bei den Las Vegas Raiders. Ich habe es vorhin gesagt, auch die Seattle Seahawks haben sich schon 10 Jahre vorher um Chip Kelly bemüht. Da war Pete Carroll nämlich noch bei den Seahawks. Also offenbar haben Pete Carroll und Chip Kelly eine besondere Verbindung. Pete Carroll scheint sehr viel zu halten von Chip Kelly und jetzt hat er ihn tatsächlich zurückgeholt in die NFL als Offensive Coordinator der Raiders. Stolle, als ich das erste Mal mitbekommen habe, war ich sehr überrascht. Bin ich ganz ehrlich, hätte ich nicht erwartet. Wie ging es dir damals und was traust du diesem Duo Pete Carroll und Chip Kelly dann letztlich bei den Raiders zu?
Überrascht war ich auch, aber dann auch wieder irgendwie nicht. Wie gesagt, nach der UCLA-Geschichte hätte ich jetzt eh nicht erwartet, dass Chip Kelly noch 100 Jahre Offensive Coordinator im College sein möchte. Und wenn du dann nochmal so eine Chance bekommst, ich weiß auch gar nicht, ob er nochmal Head Coach sein will in der NFL oder im College, aber so eine Chance bekommst in der NFL, finde ich wahnsinnig spannend. Für Pete Carroll zu arbeiten, ich glaube, da würde jeder sofort Ja sagen, muss man auch ehrlich sein. Und ich glaube auch, dass das funktioniert. Ich glaube, dass diese Dynamik funktioniert. Ich fand es ein Klar, wir gucken alle auf, oh, was ist passiert in Philly, in San Francisco, das hat irgendwie nicht so funktioniert mit seiner Offense, bla bla bla. Ich glaube, der Mann lernt ja auch dazu und ich glaube, dass wenn er sich jetzt wirklich nur auf die Offense konzentrieren kann, nicht auch noch Headcoach sein muss, glaube ich, dass das in Vegas funktioniert und ich glaube, er hat auch tolle Puzzleteile da, damit es funktioniert.
Ja, lass uns mal drauf schauen. Also Geno Smith, neuer Quarterback der Raiders. Brock Bowers gibt es, wahrscheinlich der beste Tight End, wenn man so will, aktuell in der NFL. Ashton Jeanty haben sie gedraftet. Also kann er mit diesem Personal auch seine berühmte Spread-Offense spielen?
Naja, ich glaube, er wird die Offense definitiv anders spielen. Ich glaube, er ist mittlerweile jemand, der auch gut adjusten kann. Ich fand jetzt nicht, dass Ohio State war ja nicht die Offense, die wir gesehen haben bei Oregon noch. Ja? Also ich finde schon, dass er sehr, sehr adjusten kann. Ich glaube, dass er genau die richtigen Puzzleteile hat. Auch die richtigen Puzzleteile für Geno Smith. Muss ja ehrlich sagen, Geno ist ja natürlich jetzt nicht ja, die Elite-Quarterbacks, über die wir immer so gerne reden. Aber wenn du einen Geno hinstellst und sagst, oh, Geno, du hast den, wie du schon sagst, meiner Meinung nach auch besten Teil in der NFL, du kriegst dann irre talentierten Running Back, der im ersten Jahr alles hat, um Rookie of the Year zu werden. Die beiden Waffen allein schon, dann kriegst du noch ein paar ja, okay Receiver, sage ich jetzt mal. Also ich mag Jack Beck total. Das ist für mich wahnsinnig spannendes Signing. Also ich glaube, dass diese Offense einfach ausgelegt ist, um zu funktionieren, um Success zu haben. Und ich glaube, dass er eh jemand ist, der eher übers Run-Game kommt und da stehen die Raiders, glaube ich, ganz gut da mit Ashton Jeanty.
Also total spannend. Chip Kelly auch erst 61, ne? Wenn man so seine Vita anguckt und seine Erfolge, könnte man auch denken, dass er eigentlich schon im Alter von Pete Carroll ist. Dem ist aber nicht so.
Noch nicht ganz.
Gefühlt trennen die beiden, ja, gefühlt trennen die beiden auch nochmal 20 Jahre. Pete Carroll sieht älter aus, oder ist älter, als er aussieht, so rum. Chip Kelly könnte man eher älter halten, als er eigentlich schon ist. Aber also zwei weiße, grauhaarige Männer an der Seitenlinie bei den Raiders.
Ja, ich bin echt gespannt. Ich glaube, die Raiders könnten dies ja zumindest echt Spaß machen. Und das ist ja schon eine Weile her, dass die Raiders mal Spaß gemacht haben.
Definitiv, definitiv. Wie immer interessiert uns natürlich auch eure Meinung, wenn hier unter euch Zuhörern, ZuhörerInnen, Raiders-Fans dabei sind, dann schreibt doch gerne mal zum Beispiel bei Spotify in die Kommentare, was ihr von dieser Chip Kelly-Verpflichtung als neuer Offensive Coordinator der Raiders haltet. Ich bin da sehr gespannt. Du hast ja eh ein Fable für die Raiders. Du guckst zu denen immer noch mal besonders hin, Stolle, ne?
Absolut. Ich meine, klar, es ist nicht mal Oakland, es ist Vegas. Aber ich kenne immer noch genug Leute da. Und deswegen, so das Herz schlägt auch schon immer ein bisschen für die Raiders. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es jetzt auch mal wieder, wir haben jetzt auch genug Kacke gehabt die letzten Jahre. Es kann auch mal wieder ein bisschen, wie gesagt, sie sollen zumindest Spaß machen. Ja? Also der Kader ist sicherlich noch nicht da, dass du sagst, hey, du kannst da mit anderen Teams, das ist auch eine krasse Division, muss man ja sagen, wenn man sieht, wie sich die Broncos jetzt entwickelt haben, was der Harbaugh in Jahr 1 bei den Chargers schon gerissen hat und diese dritte Mannschaft in der Division, die ist ja auch nicht so schlecht, angeblich. Insofern, das ist dann auch hart, ja. Aber ich glaube, dass die Raiders Spaß machen werden. Dass die Raiders und in der Defense hast du auch ein paar Playmaker. Ich glaube, das wird entertaining. Und das ist ja auch genau das. Ich meine, Gott, du spielst in Vegas. Du musst entertaining sein, ne?
Genau, also mit Chip Kelly hast du dir zumindest auch jemanden geholt als Offensive Coordinator, der schon bewiesen hat, dass sein Football Spaß machen kann, und mit Pete Carroll dann auch noch als Head Coach. Da ist auf jeden Fall eine Menge Erfahrung an der Seitenlinie. Stolle, dann bedanke ich mich herzlich, dass wir beide ein bisschen über Chip Kellys Rückkehr in die NFL sprechen konnten, dass du deine Expertise als NFL und als College-Experte hier gelassen hast, und dann warten wir mal ab, was uns die Raiders in gut 3 Monaten, geht es ja schon wieder los, dann präsentieren.
Absolut.
Nicht mal 2 Monate sind das nur noch. Das ist Wahnsinn. Die Zeit läuft schon wieder. Stolle, ich danke dir herzlich. Mach's gut.
Danke dir. Ciao, ciao.
Moin, Kutsche. Na, wen haben wir denn da?
Kutsche trifft. Und hier sage ich jetzt Moin zu Kevin Müller. Hallo, Kevin.
Hallo.
Kevin, du bist schon lange der Stammtorwart beim 1. FC Heidenheim aus der Fußball-Bundesliga, aber erst seit kurzem bei uns Football-Fans auch als glühender Anhänger der NFL bzw. der Seattle Seahawks bekannt. Wie es dazu kam, das besprechen wir gleich. Erst einmal vorneweg, du hast wahrscheinlich gerade Sommerurlaub, oder? Die Bundesliga-Vorbereitung geht ja erst immer so ab Anfang Juli wieder los.
Genau, wir sind aktuell gerade schön in der Sommerpause drin. Das heißt natürlich nicht, dass wir alle auf der faulen Haut rumliegen, sondern jeder macht sein individuelles Programm natürlich. Und dann richtig ab Anfang Juli geht's, sage ich mal, wieder auf den Platz auch richtig los mit der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Und ja, aber ist natürlich extrem wichtig, gerade bei uns. Wir in Heidenheim haben ja eine längere Saison gehabt, haben den verlängerten Weg gewählt. Am Ende aber erfolgreich und deswegen für uns doch dann sehr zufriedenstellend auch.
Ihr wart im internationalen Geschäft dabei, habt unter anderem dem FC Chelsea zu Hause begrüßt, musstet dann noch den Umweg über die Relegation gehen gegen Elversberg. Das war wahrscheinlich so rückblickend deine spannendste Fußballsaison bislang, oder?
Also wenn ich ehrlich bin, auf jeden Fall die Saison mit den größten Aufs und den größten Ups in einer Saison zusammen komprimiert. Du hast es angesprochen, gerade die internationalen Spiele waren natürlich ein Highlight, für jeden Spieler persönlich, auch natürlich für mich, aber auch für den Verein, für die Leute hier in der Stadt. Das hat man gemerkt, das hat was ganz Besonderes mit den Menschen auch gemacht, und das war auch schön, sag ich mal, als Spieler sowas geben zu dürfen dann auch, womit, glaube ich, wenig Leute auch vor 2-3 Jahren einfach auch gerechnet hätten, und deswegen, ja, es ist einfach unbeschreiblich gewesen. Und dann natürlich aber auch, ja, mit dem, ich möchte es gar nicht Alltag nennen, weil Bundesliga ist für uns noch nicht Alltag jetzt nach 2 Jahren. Aber ja, es war dann so eine kleine Tristesse, war dann irgendwie doch, ne, du hast dann diese Bundesligaspiele gehabt und da hast du es gar nicht geschafft, irgendwie erfolgreich zu sein. Ich sag mal, die Leistungen waren gar nicht so verkehrt, aber die Ergebnisse haben einfach gar nicht gepasst. Zwischenzeitlich zumindest, gerade wenn man so über November, Dezember spricht. Ja, und hast aber trotzdem international gespielt. Also es war immer so ein Hin und Her von den Gefühlen, wenn man ehrlich ist. Und deswegen ja definitiv die Saison, die von den Emotionen her am weitesten auf jeden Fall die weiteste Range hatte dann auch.
Also der 1. FC Heidenheim, auch nächste Saison mit dir zwischen den Pfosten in der Bundesliga. Da freue ich mich schon drauf. Wir wollen aber über Football sprechen, Kevin. Ich habe bei Social, ich glaube zuerst auf TikTok und dann auf Instagram gesehen, dass du großer Football-Fan bist, dir auch eine eigene sogenannte Man Cave gebaut hast. Die hast du uns dann quasi alle mit so einem Video gezeigt. Sogar die NFL Deutschland hat dich gefeatured. Also danach hast du wahrscheinlich plötzlich sehr viel Feedback bekommen, vor allem aus der Football-Bubble, oder?
Ja, also es gab schon einige, die darauf reagiert haben. Erstmal, wie gesagt, es soll gar keine Angeberei sein, sondern es ist einfach eine Idee gewesen, das Ganze mal zu zeigen, vielleicht auch so ein bisschen zu teilen mit dieser Football-Community auch. Ja, und muss ich auch zugeben, die Resonanz war größer, als ich gedacht hätte.
Ich werde euch das Video auf jeden Fall auch nochmal verlängern in der Instagram-Story der Footballerei, dann habt ihr auch mal ein Einblick, aber nimm uns da einmal in deinen eigenen Worten mit. Was ist das für ein Raum? Was hast du da bislang alles gesammelt? Was machst du dort? Also nicht nur Football schauen, sondern wahrscheinlich auch zocken, oder?
Ja, absolut. Die zweite große Leidenschaft neben dem Football, muss ich sagen, das Gaming, ja. Das ist wahrscheinlich generationsbedingt auch so ein bisschen. Ja, also wir haben vor ein paar Jahren hier in Heidenheim entschieden zu bauen selber. Und ein Raum ist quasi übrig geblieben.
Und was für ein Glück.
Was für ein Zufall. Schön, Gott sei Dank habe ich das Ganze geplant. Und da ist ein Raum übrig geblieben und dann haben wir gesagt, okay, komm, schön versteckt unten im Keller, wo man auch nicht so sehr auf Lautstärke achten müsste, wenn dann gegebenenfalls. Es hat dann eigentlich relativ langsam angefangen. Also diese Leidenschaft zum Football, die ist schon lange dabei gewesen auch. Generell zu den amerikanischen Sportarten schaue ich sehr, sehr gerne einfach. Und dann war so ein bisschen immer die Absprache auch mit meiner Frau. Wenn ich im Wohnzimmer mal schaue, ist es halt immer, ja, mindestens ab 22 Uhr und dann bis später halt. Oder hat sie gesagt, oh, wäre schon cool, wenn du nicht die ganze Zeit im Wohnzimmer damit rumhängst dann auch. Sonntags freut sie sich dann auch schon wieder drauf, wenn ab 19 Uhr Football läuft dann halt den ganzen Tag bis 2:30 morgens. Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, komm, dann muss das irgendwo anders stattfinden halt, wo man vielleicht auch Freunde ein bisschen besser mit reinnehmen kann und so, weil meine Frau ist Lehrerin und da ist natürlich so eine kleine Diskrepanz, sag ich mal, zwischen dem lange Wachbleiben und dem frühen Aufstehen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, komm, vielleicht findet man dazu auch einen Ort. Ja, und dann hat es auch angefangen, mit Memorabilia-Sammeln halt dann, also Trikots, Bälle, Eishockeyschläger, alles, was man irgendwie in die Hände bekommt, alles, was man so halt in gewissen Kreisen dann auch bekommt. Du hast es vorher angesprochen. Ne, je mehr man ja auch, sage ich mal, da unterwegs ist, desto mehr Leute lernt man kennen und desto mehr kriegst du dann ja auch so ein bisschen in Anführungszeichen neue Märkte halt auch. Ne, solche Sachen, das passiert ja ganz oft so auch von Person zu Person. Ne, also das kommt nicht groß, wird nicht groß angekündigt oder so. Ja, und da habe ich halt Seahawks-Helme in allen Variationen, die es so gab, fand ich immer ganz cool, diese Alternative-Helme und sowas halt, die sie leider auch sehr, sehr selten spielen. Aber halt die Farbkombination finde ich dann einfach immer mega und ist was Besonderes. Unterschriebene Bälle, sowohl Footbälle wie aber auch Basketbälle. Also alles, was so ein bisschen dieses amerikanische Herz dann auch begehrt.
Was ist so dein größter Schatz?
Oh, mein größter Schatz ist leider kein Football Memorabilia. Ich erwarte noch auf einen Helm oder einen Ball von Tom Brady. Das wäre noch mal so ein Ding, was das wahrscheinlich egalisieren würde. Aber ich glaube, so mein größter Schatz ist ein unterschriebener Basketball von Michael Jordan.
Oh, geil. Original unterschrieben?
Naja, original unterschrieben und limitiert auf 15. Also daher, wie gesagt, Zufälle regieren das meistens. Über einen Kontakt in Amerika gekommen, der abgeben wollte und dann, ja, normalerweise müsste man selber rüberfliegen und den Ball im Handgepäck mitnehmen, aber wir haben ihn dann doch sehr sicher hier nach Europa rübergekriegt.
Na, geil, schönes Stück. Wie ging denn das alles los eigentlich mit Football und warum bist du Supporter der Seahawks, warum sind die deine Mannschaft?
Also ich kann eigentlich kein genaues Ereignis nennen, wo ich sage, okay, damit habe ich angefangen. Bin auf jeden Fall seit 2012 dabei, wo ich mich jetzt so zurückerinnern könnte auch, dass ich sage, okay, ab da habe ich wirklich auch bewusst auch Football geschaut. Bin eigentlich über die NHL reingekommen. Klar, ich bin ein Kind der 90er, das heißt, ich bin mit den Anaheim Ducks aufgewachsen, damals noch Mighty Ducks, deswegen über die Kinderserie, sage ich mal, so ein bisschen auch dazu gekommen und dann auch zum Eishockey wirklich auch gekommen. Wie gesagt, dann ab 2012 zum Football auch mehr geschaut. Wie gesagt, wie wahrscheinlich jeder Football, man muss ja sagen, Football ist ja keine einsteigerfreundliche Sportart, ne? Also
gar
es
nicht.
ist ja nicht direkt also klar, das Spielsystem ist schon ersichtlich, aber es gibt viele Sachen, die erklärt werden müssen. Deswegen so ein, zwei Jahre musst du ja wirklich auch schauen, sage ich mal, um das Spiel auch wirklich dann zu verstehen. Und ab 2012 habe ich eigentlich dann so angefangen zu schauen auch. Ja, dann den Draft von Russell Wilson auch mitbekommen. Das hat mich da wahrscheinlich auch viel zu den Seahawks reingezogen auch, weil ich es einfach fand, ist ein Spieler, der unglaublich Charisma hat, der eine unglaubliche Ausstrahlung hat, eine unglaubliche Qualität auch hat. Ja, und dann einmal Seahawks, immer Seahawks dann gewesen auch, ne? Und dann immer dabei geblieben und durch alle Höhen und Tiefen gegangen, auch durch den Trade von Russell. Ich weiß noch, als ich den damals gesehen habe, der hat mich wirklich erschüttert. Der hat mich wirklich persönlich getroffen, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Und das war schon, wo ich so gedacht habe, okay, boah, schon schade halt auch. Aber wie das halt ist, ne, das kann man dann nicht. Das ist halt genauso ein Sport wie bei uns beim Fußball auch. Das ist manchmal halt einfach so, dass Spieler den Verein wechseln, aber nichtsdestotrotz. Sage ich auch ganz stolz meine Seahawks, weil ich einfach gerne dabei bin und gerne auch ein ganz, ganz kleiner Teil davon bin. Und wenn immer ich kann, auch die Spiele natürlich schaue, dass ich sie live verfolgen kann.
Warst du auch damals in München in der Allianz Arena beim allerersten Spiel der NFL, Regular Season Game der NFL in Deutschland zwischen den Buccaneers und den Seahawks?
Ja, wir waren da mit, ich glaube, vier Kollegen aus meiner Mannschaft sind wir da gewesen. Beziehungsweise wir waren zu viert dann am Ende. Ja, ist ja unglaublich schwer, Karten einfach zu bekommen. Und wir hatten das Glück, dass wir, ich weiß auch noch, da haben uns alle verabredet zum Reinklicken. Ich glaube, der Launch war, keine Ahnung, irgendwann um 10 und wir saßen schon alle ab 9, 8 halt in diesem Warteraum und haben, ne, geklickt und aktualisiert und sowas halt. Und im Endeffekt haben wir dann glücklicherweise Karten bekommen. Ja, und es ist mega gewesen, die Kombination natürlich auch aus den Seahawks, aber auch Tom Brady mal in echt gesehen zu haben. Ich glaube, das war auch noch so ein Ding, weil wir über Michael Jordan gesprochen haben. Das ist so jemand, den hätte ich auch gerne mal in echt nochmal spielen sehen. Und bei Brady war das genau das Gleiche. Also das ist jemand, der was Unglaubliches geschafft hat, in seiner Karriere. Jemand, der wahrscheinlich einer der besten Sportler des Jahrhunderts ist. Auf jeden Fall in diese Top 5 reinzählt vom Erfolg her. Man sagt, das kann man gar nicht hoch genug bewerten auch. Und so jemanden live zu sehen, dann auch noch gegen das eigene Team spielen zu sehen, auch wenn ich natürlich zugeben muss, der Ausgang leider negativ war für die Seahawks, aber im Endeffekt, ja, war ein mega Erlebnis auch so diese ganze Community auch zu erleben, wie schön das auch gewachsen ist. Ich bin auch ein paar Mal drüben in den Staaten schon gewesen, habe da Football schauen dürfen. Und es ist einfach schön, dass man dieses Gefühl hier rüber nach Europa bekommt, nach Deutschland bekommt und einfach merkt, so dieses, ja, so, ganz oft sind ja so Sprüche so abgegriffen, aber es stimmt halt einfach, Football ist Family, da ist egal, welche Farben du anhast, ist egal, für welches Team du cheerst, es geht halt einfach darum, einen tollen Tag zu haben, ne, das alles miteinander zu verbringen. Und das war wirklich mega und mal ganz davon abgesehen, dass das außergewöhnliche Athleten sind.
Ja, und die Stimmung war ja auch, finde ich, ich war auch bei dem Spiel einzigartig, ne? Ich meine, du arbeitest in Fußballstadien quasi, du bist da ganz oft, aber die Stimmung, das Spiel war vorbei, alle sind noch auf ihren Plätzen, selbst Tom Brady war beeindruckt, das war irgendwie noch mal was ganz Besonderes, oder?
Ja, das ist auch, was ich meinte halt, ne? Es ist gar nicht so sehr, natürlich, es geht immer darum zu gewinnen und zu verlieren und, ne, das Ergebnis zählt am Ende irgendwie immer. Das, wie gesagt, weiß ich auch aus dem Fußball. Aber im Endeffekt ist ja auch das, was wir mit dem Fußball machen, ist ja für die Leute. Wir versuchen ja, die Leute zu unterhalten, wir versuchen den Leuten was zu geben. Und genauso ist es bei den Jungs in der NFL genauso. Und deswegen ist es umso schöner zu sehen, wenn dann dieser Funke überspringt und so dieses wirklich, so eine Gemeinschaft da auch entsteht. Egal, wo man herkommt, egal, sage ich mal, welchen Job man hat, welche Hautfarbe man hat, wie man aufgewachsen ist, welches Alter man hat, welches Geschlecht man hat, wie man sich fühlt. Ne, das ist schön einfach zu sehen, dass das alles egal ist, sondern dass dieses Spiel, dieser Sport, Football verbindet dann einfach und dass man da wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis hat. Und ich bin auch ehrlich, Weil du es angesprochen hast, ja, ich habe sogar auf Social Media habe ich mir noch ein, zwei Beiträge auch von damals auch noch gespeichert, dass ich immer mal wieder mal schauen kann, wie war es denn damals eigentlich noch? Und das ist einfach unglaublich zu sehen und war ein sehr, 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 sehr schöner Moment auf jeden Fall.
Eine Frage, die ich immer hier jede stelle, ist, du hast sie fast schon ein bisschen beantwortet, ist, was für dich ganz persönlich die Faszination American Football ausmacht. Das ist dann, das habe ich wahrscheinlich richtig verstanden, Kevin, dass es eine Sportart ist, für den, da ist für jeden was dabei, egal welche Körpergröße, welches Alter und so weiter. Also das fasziniert dich wahrscheinlich auch, oder?
Auf jeden Fall. Also es gibt zwei Aspekte. Das ist einmal dieser emotionale Aspekt, ne, über den wir eben gerade gesprochen haben, ne, das halt wirklich verbindet. Und dann gibt es natürlich aber auch den Aspekt, wo ich schaue als Sportler, also als Athlet auch einer anderen Sportart, was machen die Jungs eigentlich? Ne? Also wie trainieren die, wie ernähren die sich, wie arbeiten die in der Offseason, ne, und sowas halt alles. Was passiert auf dem Feld? Ich schaue auch gerne, was passiert nicht direkt auf dem Feld, sondern wenn Unterbrechungen sind, was passiert auf den Bänken und sowas halt alles, wie werden Sachen analysiert. Also deswegen, also dieser sportliche Aspekt, den finde ich auch mega interessant, weil es halt einfach, ja, schon, also auf den ersten Blick natürlich wirkt es nicht vergleichbar mit dem Fußball, schon alleine durch diese Start-Stopp immer. Ne? Es gibt eine klare Defense, es gibt eine klare Offense, das ist ja im Fußball auch nicht so. Aber trotzdem sind ja die Ansprüche irgendwie die gleichen. Ne? So die mentalen Sachen, ne? Du musst abliefern, du hast nur wenig Aktionen eigentlich als individueller Spieler auf bestimmten Positionen. Das heißt, das muss funktionieren. Du hast aber auch mit dem Quarterback Spieler auf dem Feld, die für das gesamte Spiel entscheidend sind, wo jeder Ball durch die Hände geht. Und das finde ich eigentlich mega, mega, mega spannend. Auch dann natürlich der taktische Aspekt, ne? Wie versucht man, die gegnerische Defense zu lesen? Wie versucht man, die Offense dagegen zu lesen halt? Und das sind so viele, das Spiel ist extrem vielfältig und hat eine unglaubliche Tiefe einfach. Und das zu, ja, da so hinterzukommen und sich da so reinzubeißen auch, muss ich auch ehrlich sagen, das ist das Schöne an dem Spiel. Und je mehr man schaut, je länger man dabei ist, umso leichter fällt einem das auch, was Thema Aufstellung angeht. Ich muss sagen, ich habe da echt Spaß dran halt auch, das dann so mitzuverfolgen. Okay, aus welchen Formationen spielen sie lieber gerne? Aus welchen Formationen werden eher Läufe gemacht? Aus welchen Formationen wird er geworfen? Dann gibt's ja bestimmte Teams, die auch gerne in der Defense viel blitzen und sowas alles. Ich finde das mega interessant, weil das halt einfach im Vergleich zum Fußball eine ganz andere taktische Tiefe bietet. Und durch dieses Start-Stopp hast du natürlich auch immer die Möglichkeit, kurz das vorher zu lesen und dich wirklich Informationen zu bringen, um dann zu schauen, okay, hast du die richtige Entscheidung getroffen oder nicht? Also von daher, das Spiel bietet extrem viel. Und wie gesagt, dieses Emotionale drumherum ist natürlich auch mega. Und wie gesagt, es ist einfach auch ein Event. Das muss man auch sagen. Die Amerikaner gehen das ja ein bisschen anders an als wir in Europa, ne? Im Fußball ist ganz oft so, es geht wirklich um das Spiel. Es geht darum, okay, wie performt, ist es ein gutes oder ein schlechtes Spiel? Bei den Amerikanern ist es wirklich dieses Event. Du kommst 2, 3, 4 Stunden vorher, setzt dich beim Tailgaten zusammen, spielst ein bisschen Cornhole, keine Ahnung, wirfst den Ball ein bisschen. Also es ist wirklich, und dann passiert halt immer auch was auf dem Feld. Ne? Die Maskottchen, die Cheerleader, die T-Shirt-Kanone, die Kisscam. Ne? Also es ist ja immer irgendwie so ein bisschen Unterhaltung. Ne? Und das kann jeder finden, wie er möchte. Ich muss sagen, ich find's unglaublich, weil es immer extrem lustig ist, weil auch beim Basketball, das ist genauso bei den Unterbrechungen, da passiert einfach brutal viel. Und du, ne, wirst einfach so dieses Thema Entertainment, es wird ganz, ganz groß geschrieben. Und ja, das ist dieses Ganze, also das macht es am Ende dann rund. Und das ist beeindruckend, finde ich, muss ich sagen. Und deswegen freue ich mich, dass ich irgendwann mal dazugekommen bin, über welchen glücklichen Umstand auch immer. Und ja, also kann es mir gar nicht ohne vorstellen. Jetzt auch in der Sommerzeit, muss ich auch sagen, ist auch wirklich schwer. Also ich schaue alle alten Hard Knocks-Folgen oft nochmal durch oder ne, Good Morning Football läuft hier und da manchmal. Aber es ist halt so, man merkt, es fehlt einfach jetzt.
Also ich bin auch ein großer Fan der Show. Ich nenne es immer irgendwie die beste Soap-Opera der Welt, weil letztlich läuft die Saison ja nur von Anfang September bis Anfang Februar. Also eigentlich sehr verknappt und trotzdem ist die NFL immer in aller Munde, ne? Dann wechselt Aaron Rodgers irgendwie wieder, dann gibt's einen neuen Riesenvertrag, dann wurde wieder jemanden verhaftet. Also man hat das Gefühl, man muss permanent dranbleiben, um nichts zu verpassen, oder?
Ja, es ist ja so, es kam doch, glaube ich, vor ein, zwei Jahren kam doch auf, dass alles sowieso geskriptet ist, oder? Dass auch die
Ja.
Spiele alle geskriptet sind, diese großen Verschwörungstheorien.
Ja.
Ja, es ist natürlich, ich glaube, arbeiten oder leben in dieser Football-Bubble deutlich mehr Menschen als zum Beispiel im Vergleich beim Fußball, egal ob im Staff oder auf der aktiven Seite. Und das ist dann einfach, glaube ich, so ein bisschen, du hast einfach mehr Möglichkeiten, sage ich mal, Fehler zu machen. Also mehr Leute haben die Möglichkeit, mehr Fehler zu machen. Und das ist einfach wahrscheinlich so ein bisschen das, wo du halt sagst, okay, deswegen da passiert dann immer irgendwas. Oder halt, wie du auch angesprochen hast, ne, es ist natürlich eine ganz andere Situation mit den Verträgen. Ne? Die ganzen Zahlen sind alle offengelegt, also was ganz, ganz anderes als hier in Europa, wo das ja sogar vertraglich festgelegt ist, dass dann nichts nach draußen kommen soll. Keine Ahnung, kriegen's ja die Kollegen aus den Medien, bekommen es ja trotzdem immer irgendwie hin, irgendwelche Zahlen rauszubekommen. Aber in Amerika ist es ja wirklich so, dass alle Verträge offen sind. Und dadurch entstehen natürlich auch so ein bisschen, ich möchte gar nicht sagen Neid, aber schon so ein bisschen immer das Bedürfnis, entweder der höchstbezahlte Spieler auf seiner Position zu sein oder wie beim James Cook jetzt zum Beispiel in Buffalo, der ja einfach nur, sag ich mal, in diese Top-3-Riege reingehören möchte. Ne? Und das ist so, dadurch entstehen natürlich oft auch dann durch spezielle Charaktere besondere Situationen, die dann in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Und da muss man sagen, ist die Öffentlichkeit genauso gnadenlos wie beim Fußball auch. Da wird jedes Ding wird analysiert, jedes Verhalten wird analysiert. Ja, und dass du dann auch mal emotional als Spieler reagierst oder als Verantwortlicher reagierst, ist, glaube ich, normal. Und auch das wird dann wieder analysiert. Dann heißt es auch wieder, der hat sich nicht im Griff und keine Ahnung was. Und deswegen, es passiert unglaublich viel eigentlich. Also selbst auch jetzt, wo man keine aktiven Spiele schauen kann. Wie gesagt, OTAs und Minicamps stehen ja gerade auch an. Deswegen alle Veteranen, die jetzt nicht dabei sind, die wollen eigentlich einen neuen Vertrag. Und von daher bin froh, dass auch ein Aaron Rodgers jetzt wieder spielt oder auch dabei ist. Weil das einfach auch ein Spieler ist, ein Future Hall of Famer, da braucht man nicht drüber sprechen. Auch wenn er gerade ein bisschen abgelenkt hat und gesagt hat, er ist verheiratet. Ich glaube zwar, dass das eher so ein bisschen aussieht wie dieser Schlafring, den er da drin hat, aber wer weiß, ob das stimmt oder ob er das einfach nur so rausgehauen hat. Deswegen, ja klar, für Unterhaltung ist auf jeden Fall immer gesorgt.
Man hört, du bist auf jeden Fall tief drin. Nimmst du dann auch Madden mit? Also spielst du dann auch Football auf der Konsole, um die Taktik vielleicht auch noch besser zu verstehen? Und spielst du Fantasy Football auch?
Beides auf jeden Fall. Madden habe ich auch schon von einigen Jungs ja auch, von einigen Spielern gehört, dass das ganz cool ist, auch um diese Taktik zu lernen. Mache ich auch sehr, sehr gerne, spiele ich sehr, sehr gerne. Und macht mir definitiv auch Spaß, Spielzüge auszusuchen, worüber wir gesprochen haben, ne? Spielzüge zu schauen, okay, was passt nicht. Ja, und dann halt auf beiden Seiten natürlich das auch zu machen, sowohl die Defense wie die Offense zu machen. Bin ich natürlich auch ehrlich, meine Spielzüge brechen sich wahrscheinlich auf beiden Seiten des Balls auf 15 bis 20 runter, meine Standardspielzüge, die ich immer habe. Aber ich glaube, ganz so weit weg vom Echten ist es gar nicht. Die haben natürlich deutlich mehr Spielzüge dann, aber auch da gibt es ja für bestimmte Spielsituationen einfach ne, 3, 4, 5 Varianten. Und Fantasy-Football ist natürlich... spielen wir auch, ja, bin ich auch ehrlich. Mein Problem ist immer, ich habe natürlich einen Hang zu Seahawks-Spielern immer, ja. Das ist auch bekannt natürlich bei uns in der Gruppe, deswegen bin ich da ein bisschen anfällig für. Und ich habe immer einen Hang zu Jungspielen. Ich habe immer das Gefühl, boah, so einen geilen gedrafteten Spieler, jemanden, Rookie, der ganz komplett neu ist. Ich bin zum Beispiel in den letzten Jahren immer mit Kyle Pitts gegangen. Alle, die Fantasy-Football spielen, höre ich quasi aufstöhnen, da war ich schon, weil Kyle wirklich ein brutaler Spieler ist, glaube ich, aber für Fantasy wirklich schwierig war, sagen wir mal zumindest so. Du brauchst einen krassen Quarterback, wenn man ehrlich ist. Du brauchst entweder einen Lamar Jackson oder einen Josh Allen, die am besten selber laufen immer noch. Brauchst du eigentlich, finde ich, aus meiner Sicht noch 1, 2 gute Running Backs, die es halt einfach ziehen, weil bei den Receivern ist halt immer so, klar, Justin Jefferson ist krass, keine Frage, aber er braucht halt immer jemanden, der ihm den Ball wirft. Und das ist dann halt immer schwierig, ob J.J. McCarthy derjenige dieses Jahr ist, der wirklich so ein Breakout-Jahr hat. Bin ich gespannt. Ist auch so ein Spieler, wo ich sage, den finde ich mega interessant. Und auf der Tight End-Position, wenn du nicht Kelce hast oder Mark Andrews vielleicht, Dann ist es auch schwierig. Ein Sam Laporta nehme ich auch noch mit rein, der hat auch gut performt. Aber ja, das ist halt so, du weißt halt nicht, ne? Das ist das Schöne natürlich auch daran. Und das lässt sich die Spieler natürlich auch definitiv anders schauen, nochmal, wenn du natürlich Spieler dort vor Ort hast, wo du sagst, boah, jetzt oder wenn deine Defense spielt oder so. Das ist schon mega cool halt einfach. Und ja, gibt dem ganzen Erlebnis einfach nochmal ein bisschen mehr Tiefe auch.
Ja, man taucht noch tiefer rein, ne? Wie du sagst. Also plötzlich fiebern man mit Mannschaften mit denen man es eigentlich gar nicht so hat, aber man hat halt einen Fantasy-Footballspieler aus diesem Team und plötzlich kennt man sich dann noch besser aus. Und natürlich stellt man immer die Spieler, die am Wochenende die meisten Punkte machen, nicht auf und lässt sie auf der Bank sitzen. Das wirst du auch kennen, na, oder?
Absolut, absolut. Ja, man glaubt ja dann immer allwissend zu sein. Halt. Man schaut dann gerade bevor die Fantasy-Drafts sind, man schaut sich diese Fantasy-Sheets an, die irgendwelche Experten erstellen, halt schaut, wie da die Rankings schaut. Ich sitze auch hier mit meinem Whiteboard, da stehen dann wirklich die für jede Position meine Top-10-Spieler drauf, wo man sagt, okay, das wäre so nach dem Ranking her, die ich gerne hätte. Ja, und dann stellst du die Spieler am Ende auf, dann guckst du halt mal auch, wie gesagt, bei den Kollegen in Amerika, was raten die, wie geht's da mit den Matchups und so. Dann glaubt man selber, man glaubt das halt einfach, ja, das passt schon irgendwie und das könnte sein und so irgendwie. Und am Ende ist es eigentlich, ja, für die hohle Hand gewesen. Und aber wie gesagt, das ist das Schöne. Und wie du gesagt hast, man schaut natürlich andere Teams dadurch auch noch viel, viel mehr. Und ich muss auch ehrlich sagen, also eigentlich, also am Sonntag die 19 Uhr Spiele, klar muss ich fast über Red Zone schauen, beziehungsweise halt über dieses Multiview, weil ein Spiel reicht eigentlich fast gar nicht. Aber es ist wirklich, ist mega schön, einfach diese Anzahl an Spielen zu sehen und halt auch diese verschiedenen Systeme dann auch irgendwo zu sehen. Und das schaffst du halt über diese, ja, über diese Fantasy-Liga oder Fantasy an sich, kommst du da natürlich noch mehr rein und hast einfach noch mehr Kontakt auch mit den, ich nenne es mal, anderen Mannschaften halt, ne? Also mit Mannschaften, mit denen du jetzt, sage ich mal, nicht so viel zu tun hast.
Fast ein bisschen ärgerlich, oder? Dass ihr im internationalen Geschäft dabei wart. Dadurch habt ihr ja sonntags wahrscheinlich oft in der Bundesliga gespielt. Das passt dir ja wahrscheinlich nicht so gut eigentlich, ne? Das ist ja Football abends.
Ja, schwierig, schwierig. Ich muss mich aufwägen auf jeden Fall.
Trainer, ich kann nicht.
Ja. ja, ich weiß, also ich saß ein oder andere Mal im Bus dann, als wir nach dem Spiel fertig waren, mit dem Handy schon so geguckt habe, gesehen habe, okay, schon erste Viertel ist schon durch, schon beginnt zweite Viertel. Also, oh, komm, wir müssen jetzt irgendwie. Ja, aber es ist natürlich, ist ja klar halt auch, ne? Das ist, möchte ich auch gar nicht vermissen, diese Zeit im internationalen Geschäft. Aber klar, ne, deswegen meine ich, ne, also auch Fußball und auch da wieder die Parallelen zum Football. Alle Athleten haben ja einen wahnsinnigen Einschnitt in ihr privates Leben, in ihr privates Umfeld, wo man abwägen muss, okay, jetzt kann man natürlich sagen, ja, Football, ey, guckst du das eine Spiel halt nicht. Aber für mich, also für mich persönlich, mir tut das richtig weh, wenn ich ein Seahawks-Spiel nicht sehen kann, weil wir zum Beispiel Freitagabend spielen und sie spielen das Thursday-Night-Spiel. Das tut mir weh, wenn ich das nicht gucken kann und das erst am nächsten Tag schauen kann, okay, wie ist es ausgegangen oder so. Ich bin auch keiner, der das Real Life gucken kann. Also ich muss dann schon wissen, okay, was passiert ist. Ich gucke dann gerne diese 40 Minuten halt, aber ja. Muss ich sagen, ja, hätte ich gerne lieber live gesehen. Also muss ich auch ehrlich zugeben, aber wie gesagt, ist halt dann der Job halt, ne, der das dann halt fordert. Und deswegen mache ich das dann natürlich auch, muss man auch professionell sein, keine Frage. Nichtsdestotrotz muss ich auch ehrlich zugeben, ganz leicht fällt mir das denn doch nicht immer.
Hast du es versucht mal selbst zu spielen, irgendwie privat, weiß ich nicht, auf einer Wiese oder so? Und wenn ja, welche Position würdest du dir aussuchen, wenn du die Wahl hättest? Ist es der Receiver, weil du ganz gut Bälle fangen kannst zum Beispiel?
Also, ich glaube, Receiver können wir in Europa nicht so gut spielen, glaube ich. Dafür sind wir körperlich nicht gemacht, weil alle Receiver erstmal grundsätzlich meistens, zumindest wieder halbwahres Wissen hoffentlich, hundertprozentiges Wissen, nicht nur halbwahres, alle Receiver sind eigentlich Leichtathleten im College. Oder viele Receiver könnten auch Leichtathleten sein, gerade von der Schnelligkeit, von der Agilität her. Und dann diese Verbindung, sage ich mal, mit diesem Körperlichen, da musst du extrem mit aufwachsen. Deswegen glaube ich, Receiver ist für uns einfach vom Typus Körper schwierig umzusetzen. Ich glaube auch, Thema Quarterback ist extrem schwer, weil du einfach damit aufwachsen musst, wie du die Spielzüge ansagst, wie du das Ganze liest und so. Deswegen, also ich glaube, das ist alles deutlich schwieriger, als man denkt. Ich glaube, was man wirklich lernen kann, sind solche Positionen wie, wenn wir jetzt über die Offense sprechen, so wie Tight End, Running Backs, das sind solche Sachen, die kann man, glaube ich, relativ leicht im Vergleich zu den anderen Sachen lernen. würde ich tatsächlich auch gerne mal ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Selber natürlich auch klar durch den Beruf. Wenn ich jetzt hier Ja sagen würde, dass ich gespielt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich morgen direkt einen Anruf. Deswegen nein, gespielt selber wirklich noch gar nicht. Klar, Bälle werfen, das macht wirklich Spaß. Das ist wirklich cool. Aber auch da natürlich ganz anders, diesen Ball zu fangen, ne, als einen normalen Fußball, muss man auch ehrlich sagen. Deswegen, also Running Back würde ich schon gerne mal spielen, aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich wäre so ein klassischer Third Down Running Back, ne, wenn es darum geht, 4-5 Yards zu machen. Jetzt keiner, der krass irgendwie halt in die Richtung explodiert. Ich bin halt wie so ein Train halt, ne? Also ich muss halt erst Fahrt aufnehmen und dann komme ich mit dem Schwung halt einfach und mit der Masse, die ich halt einfach mitbringe. So ehrlich muss ich denn doch sein, um das Ding dann über die Linie zu drücken. Ja, aber wäre definitiv mal interessant, bin ich auch ehrlich, auch mal so komplett mit der Ausrüstung mal dazustehen und einmal zu schauen, okay, wie ist das Sichtfeld, wie kann man sich noch bewegen und sowas halt alles, das ist schon, deswegen meine ich, also neben dieser puren Leidenschaft für das Spiel ist auch viel Interesse dabei, okay, wie machen die Jungs das eigentlich, also wie funktioniert das mit der Ausrüstung, wie funktioniert das mit dem Training und deswegen, ja, ist eine große Wissbegierde auch dahinter einfach, okay, immer wieder zu schauen, okay, was passiert eigentlich und das kann man denen gar nicht hoch genug anrechnen, weil das ist von der mentalen Seite her nochmal ganz was anderes, auch was die machen.
Über die Position des Kicker würde ich auch noch gern mit dir sprechen. Zwei Fragen dazu. Zum einen, könntest du dir vorstellen, irgendwie auch mal zumindest, oder anders formuliert, wäre es ein Traum von dir, nach der aktiven Fußballerkarriere dann vielleicht auch eine Footballkarriere einzuschlagen, um als Kicker anzutreten, weil das kannst du ja. Und die zweite Frage ist, noch dazu, das wirst du noch mehr fühlen als ich, spannendes Spiel, und es wird ein entscheidendes Field Goal geben. Und gefühlt 5 Minuten vorher ist der Kicker ja schon immer eingeblendet und übt da am Seitenrand und so weiter. Ich hätte so ein Köttel in der Hose dann, wenn ich dann aufs Feld laufen würde. Kannst du dann auch mit denen mitfühlen, was die jetzt für einen Druck haben?
Also erstens glaube ich, ich würde alles tun, um jemals auf diesem Feld zu stehen. Egal, was es ist. Ich mache auch das Maskottchen am Ende des Tages, wenn es das sein muss. mache ich das auch gerne, sehr, sehr gerne sogar. Ich glaube tatsächlich, die Technik ist ein bisschen andere, deswegen glaube ich, es kommt schon sehr darauf an, dass du einen guten Ablauf hast. Also muss ich auch zugeben, auch da mal ein bisschen geschaut. Es ist ja immer der gleiche Ablauf, ne? Es wird sich gestellt, es wird sich ausgerichtet, es wird geschaut, okay, die Entfernung ist ja bei vielen Kickern gar nicht entscheidend, sondern der Ablauf ist immer der gleiche. Also sie schwingen eigentlich immer gleich. Auch mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Kraft, egal ob es jetzt 20 oder 50 Yards sind. Ich glaube tatsächlich, und das ist ja das, was du auch sagst, deine zweite Frage, ist es eine sehr, sehr mentale Geschichte einfach. Weil, glaube ich, auch mal irgendwo gelesen, irgendein Coach mal gesagt, Kicker müssen innerhalb von 50 Yards müssen eigentlich alles treffen. Jetzt gibt's aber so Stadien wie zum Beispiel in Buffalo, wo extrem viel Wind oft ist, wo es ja wirklich extrem schwierig aus. In Seattle ist auch oft windig im Stadion, aber gar nicht so extrem. Aber es ist ja schon immer so, du merkst ja auch, sobald der Ball den Fuß verlässt, er ist ja viel, viel windanfälliger als im Fußball auch. Ja, und es ist halt diese Position, die so ein bisschen so zwischen den Welten ist. Auf der einen Seite sagen die Leute halt immer, ja, Kicker und was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Ihr kickt doch nur den Ball und keine Ahnung was. Aber wenn es dann darauf ankommt und wenn es dann spielentscheidend auf einmal ist, da drücken dann auf einmal alle die Daumen. Ne? Also deswegen, das ist so dieser Spagat, so ein bisschen aus, ich kann das so ein bisschen fühlen. Ich hatte auch mal einen Trainer, der gesagt hat, ja, ihr Torhüter, ihr macht eh nur den Platz kaputt und am besten geht ihr mal ganz weit weg an die Seite. Und wenn es dann aber in der 90. Minute drauf ankommt, eine Flanke runterzufangen, dann sagen auf einmal alle, ja, danke schön, dass du da bist halt auch. Und so ist es ähnlich bei den Kickern ja auch. Ne, die ganze Zeit, ne, es gibt zwar klar Special Teams Training, aber ist ja, sage ich mal, weniger Zeit als das normale, als das Regular Training halt einfach auch. Deswegen, Ich kann das schon nachvollziehen, dass da extrem viel Druck ist. Und wenn du dann, keine Ahnung, da gibt es dann wirklich halt Kicker, die halt bei einer starken Offense zum Beispiel, die wirklich wenig gekickt haben vorher oder oft nur den Extrapunkt gekickt haben und dann auf einmal ein spielentscheidendes Field Goal machen müssen, das ist eine extreme mentale Belastung einfach. Und man sieht es ja auch mittlerweile, so Jungs wie Justin Tucker, die werden ja auch extrem gut dafür auch bezahlt, was auch absolut zu Recht ist. Genauso bei den Panthern ist ja genau das Gleiche. Na klar, die erzielen zwar keine Punkte, die beeinflussen aber ein Spiel mit einem guten Punt oder mit einem schlechten Punt auch extrem, weil du halt eine gewisse Field-Position schaffst halt dann auch. Und deswegen gibt es im Football keine unwichtige Position. Es ist halt, bloß weil du sie weniger siehst auf dem Feld, heißt es nicht, dass sie unwichtig ist. Und deswegen glaube ich schon, ein Field Goal, gerade wenn nur noch 3-4 Sekunden auf der Uhr sind, im schlechtesten Fall gegen den Wind, wenn es kalt ist, dann wahrscheinlich noch von der Hashmark, wo du ungerne kickst auch. Also als Rechtsfuß würde ich jetzt sagen, von der rechten Hashmark kicken ist schwerer einfach, weil du halt so ein bisschen so einen Haken neigst reinzubekommen. Und deswegen, boah, das ist schon, also das Mentale ist halt, ist schon nicht zu unterschätzen. Und vor allen Dingen, du musst halt einfach auf dich vertrauen, dass diese Abläufe, die du ja immer wieder gleich machst, das ist ja auch der Grund, warum der Ablauf immer der gleiche ist und nicht einfach sagst, okay, snap mir den Ball dahin und ich knall dagegen halt einfach, dass du dann in diesen entscheidenden Situationen dich darauf verlassen kannst, dass deine Schrittfolge passt, dass deine Schrittlänge passt, dass der richtige Moment beim Stehen mit dem Standfuß passt. Da gibt's viele Parallelen, wo ich sage halt auch, wir auch aus dem Fußball kennen das ja auch, egal ob es jetzt beim Abstoß, beim Tor ist oder beim Freistoß ist, ne, du brauchst ja eine gewisse, sag ich mal, Genauigkeit mit deinem Standbein dann halt auch, weil das nachher das beeinflusst, wie das Ganze auch ausgeht halt auch. Ne? Es ist nicht nur die reine Kraft und das reine Dagegenblasen und sowas halt, sondern ne, es ist ja wirklich viel, viel Technik auch dahinter und deswegen eine absolut ja, wichtige Position einfach. Muss man ganz ehrlich sagen, auch aus der Erfahrung heraus, die Seahawks hatten mit Steven Hauschka in den letzten Jahren wirklich einen herausragenden Kicker gehabt. Tut mir leid, dass ich jetzt da so ein bisschen bashen muss, aber mit Blair Walsh danach ein Kicker, der wirklich nicht in dieser Qualitätsstufe halt einfach auch war. Und jetzt mit Miles jetzt wieder ein Kicker, wo du sagst, okay, der ist wieder besser halt einfach auch, ne? Also es ist schon eine wichtige Position halt auch, ne? Und gerade jetzt auch, klar, mit den neuen Kickoff-Regeln, ne, dass du halt die Landing Zone treffen musst und sowas halt alles. Es wird auch immer schwieriger gemacht. Also und von daher, ja, definitiv eine Position, über die mir zu wenig gesprochen wird auch, weil es immer heißt, so nach dem Motto, ja, die machen das halt schon, keine Ahnung, und wenn sie es nicht machen, ja, ist ja schlecht. Ne, das ist dann halt immer so plakativ halt einfach und deswegen kann ich das auf jeden Fall mitfühlen. Und ist eine ja, okay, sehr, sehr
kann man das trainieren, also dieses absolut im Tunnel sein, total fokussiert sein, alles ausblenden können, wenn man so ein Field Goal jetzt machen muss oder wenn man so wie du, keine Ahnung, man führt 1-0, in der 95. Minute gibt's einen Elfmeter für den Gegner, also da darfst du ja auch keine Einflüsse eigentlich von außen wahrnehmen. Kann man sowas trainieren oder ist das letztlich dann alles Erfahrung?
Aber sowohl als auch, ich glaube, es gibt junge Spieler, die haben das natürlich, also auf eine natürliche Art und Weise in ihrem Charakter, dass sie halt sagen, okay, ist mir ein bisschen egal, was außen drumherum passiert, das ist eine große Stärke, wenn man das wirklich aus Überzeugung sagen kann, weil das ist ja ganz oft das, was uns bremst. Wir haben Angst oder was heißt Bedenken vor den Konsequenzen unseres Handelns. Ne, also das ist immer, wenn ich mich jetzt schlecht verhalte, dann hat das negative Konsequenzen nicht nur für mich, sondern für Mannschaft, für Team, für Trainer, für die Leute. Und das ist ja ganz oft das, was uns ausbremst. Und deswegen sage ich schon, ja, man kann das schon trainieren. Ist auch so eine Sache, die wird im Fußball, glaube ich, noch ein bisschen unterschätzt auch. So dieses Thema mentales Training und so ist das ja alles. Weil man sehr, sehr viel damit machen könnte halt einfach. Du hast ja im Training wahnsinnig viele Situationen, die du nachstellst. Du kannst aber nie dieses Surroundings nachstellen. Also du kannst kein Stadion, keine Spielsituation, ne, das kannst du ja alles nicht so nachstellen. Auch die Erschöpfung kannst du nur bedingt immer nachstellen, die so ein Spiel mit sich bringt. Und deswegen finde ich schon, ja, man sollte das auch trainieren, man muss das auch trainieren, aber ein großer Teil kommt tatsächlich auch über die Erfahrung. Durch was für Situationen bist du schon gegangen? Was hast du schon gesehen? Was hast du schon erlebt? Das lässt dich in manchen Situationen natürlich ein bisschen ruhiger reagieren. Die Leute schätzen das von außen ganz oft falsch ein und sagen halt, ja, die Spieler sind satt oder denen ist das nicht so wichtig, sondern es ist eher das Gegenteil. Es ist ja das, was ich ausstrahlen möchte. Darauf kommt es ja an. Und das ist genauso, ich finde ein Beispiel, weil dazu wurde ich auch schon öfter mal gefragt, ein Beispiel immer interessant. Wenn ich in ein Flugzeug einsteige und ich sehe schon, ganz oft steht dann ja der Kapitän vorne und schaut, wer so kommt. Und wenn ich schon sehe, beim Einsteigen, der sagt, hoffentlich schaffen wir das heute, hoffentlich kriegen wir das hin. Als wenn da jemand steht, der sagt, keine Angst, Ich mache das schon, ich regel das schon. Es geht ja darum, auch so ein bisschen, was strahle ich aus, was gebe ich meinen Mitspielern, meinen Mitstreitern. Und deswegen glaube ich schon, ja, es steht und fällt viel mit Erfahrung, aber ein großer, großer Teil ist auch trainierbar einfach auch. Und da, das ist genauso wie körperliches Training, kann man mentales Training, bin ich auch ehrlich, auch ich habe mit einem Mentaltrainer seit mittlerweile fast 10 Jahren zusammengearbeitet. Das sind einfach Sachen, ganz einfache Gadgets halt, die du dann machen kannst und in bestimmten Situationen abrufen kannst und musst. Und je öfter du es trainiert hast, je besser du es trainiert hast, umso besser funktioniert es dann auch in den Spielen.
Noch ein kurzes Spiel, das spiele ich auch gerne, Kevin. Du bist ja gerade in der Offseason sozusagen. Das heißt, du kannst auch einen Kneipenabend machen. Ich lade dich zu einem Kneipenabend ein. Also alles geht auf meinen Deckel und du darfst 4 Protagonisten aus der NFL einladen. Auf wen hättest du richtig Bock? Mit wem würdest du mal so einen schönen, zünftigen Kneipenabend aus der NFL verbringen?
Also es ist auf jeden Fall Tom Brady. Ich möchte ihm auf jeden Fall, wenn ich dem die Hand geben könnte, das wäre unfassbar. Wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen, einer der größten Athleten, wie gesagt, des Jahrhunderts, würde ich auf jeden Fall fast sagen. Dann mein Held Russell Wilson würde ich auch gerne die Hand geben. Auch da, den würde ich auch gerne dazu nehmen. Ich muss aber auch sagen, ich würde gerne mal so jemanden live erleben wie den Rob Gronkowski, ob er wirklich so ist, wie er auch da beschrieben ist. Und dann als alter Seahawk muss ich natürlich sagen, den Marshawn Lynch, den hätte ich auch gerne noch dabei.
Was für eine geile Runde. Brady, Lynch, Gronk und Russell Wilson. Ja. Also,
da muss ich sagen, ja, da würde ich auch sehr, sehr viel geben, um uns alle da auf ein Event zu bekommen.
Ja, da würde ich auch gerne Mäuschen spielen. Ich glaube, das könnte wirklich ein feuchtfröhlicher Abend werden. Und noch eine letzte Frage, auch das stelle ich hier jedem. Was steht ganz oben auf deiner persönlichen Bucketlist? Muss nicht unbedingt was mit Football zu tun haben, kann was mit Sport, Fußball zu tun haben, kann aber auch privat sein. Gibt es da was, was du unbedingt noch erleben möchtest? Meister mit Heidenheim.
Also, ja, das ist natürlich sowieso klar, keine Frage. ich bin ehrlich, was mir auf meiner Bucketlist, was auf jeden Fall draufsteht, ist, dass ich zum Super Bowl möchte, live vor Ort mal. Durch die Saison ist es ja immer so ein bisschen schwierig. Dadurch, dass es ja dann immer im Februar ist und wir mittendrin sind. Auf meiner Bucketlist steht aber auf jeden Fall auch, dass ich mal in Amerika leben möchte.
Ah.
Das muss ich auch sagen, ist jetzt vielleicht kein fancy Traum oder so, aber ich bin ehrlich, das ist so, was ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Wo ich sage, okay, vielleicht passt das, vielleicht aber auch nicht. Diese Erfahrung möchte ich einmal mitnehmen. Und wenn wir über Bucketlist sprechen, dann ist das definitiv eine Geschichte, wo ich sage, das möchte ich gerne mal erleben. Und wie gesagt, ob es dann für immer ist, das wird man dann sehen. Aber
ja, schwer einzuschätzen, ne? Irgendwie. Ja, natürlich sind wir auch alle USA-Fans, wenn wir schon US-Sport-Fans sind, aber ob man dann da wirklich auf Dauer leben mag.
Natürlich ist was anderes, ne? Man muss sich ja nur über den Alltag Gedanken machen, ne? Das Gesundheitssystem ist ein bisschen was anderes. Mein Sohn ist 14, ne? Das Schulsystem ist ein bisschen anders. Auch so Sachen wie, worauf wir in Deutschland immer wenig Lust haben, ne? Thema Steuern sind auch komplett anders. Es sind viele, viele Sachen, die halt im Alltag einfach anders sind. Und ich glaube, oft passiert halt einfach der Fehler, dass man sagt, man erlebt es aus dem Urlaub heraus, ne, wo halt alles in diesen 2, 3, 4 Wochen vielleicht alles immer sehr, sehr schön ist und sehr, 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 sehr leicht auch ist. Aber wenn es dann auf die alltäglichen Sachen ankommt, was mache ich, wenn mein Sohn krank ist, was mache ich, wenn mein Hund krank ist, wie funktioniert das, wenn ich mit dem Auto mal liegen bleibe, halt auch. Ne? Also wirklich ganz, ganz alltägliche Sachen. Thema Essen, Einkaufen, ne, ist was ganz anderes. Ne? Also da muss man sich, glaube ich, schon sehr, sehr mit auseinandersetzen. Und wie gesagt, man muss es einmal erleben, um dann wirklich sagen zu können, okay, ich kann mir das auch wirklich vorstellen. Oder halt eben nicht. Ich glaube, es gibt viele Sachen, auf die wir in Deutschland immer so ein bisschen schimpfen, die für uns selbstverständlich sind, die aber uns das Leben extrem viel leichter machen. Also ich glaube, dass es viele Sachen gibt, die wir nicht so zu wertschätzen wissen, wie es eigentlich sein müsste, weil es normal ist, weil es alltäglich für uns ist. Gerade Thema Krankenversorgung ist einfach ein ganz klares Ding. Ne? Natürlich sprechen wir darüber, dass die Leute im Gesundheitssystem mehr verdienen müssten, keine Frage. Und dass es auch dort mehr Menschen geben müsste, die dort arbeiten. Aber jeder von uns kann wenn er sich jetzt das Bein draußen auf der Straße bricht, kann er ins Krankenhaus fahren und er wird dort behandelt. In Amerika ist das so, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du das bezahlen kannst, die Behandlung, dann stehst du erstmal draußen. Ja. Und das sind halt natürlich so Sachen, da muss man sich vorher drüber im Klaren sein, ob man damit umgehen kann oder nicht, ob man das möchte oder nicht. Und dann, es ist jedem seine Entscheidung auch. Aber ich muss ganz klar sagen, für mich ist es auch die Art und Weise der Leute, wie die Leute einfach drüben sind, zieht mich einfach rüber. Ich finde das einfach toll, mich mit den Menschen dort zu unterhalten. Und deswegen, ja, das steht auf meiner Bucketlist definitiv sehr, 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 sehr weit oben, einfach mal dieses Erlebnis auch zu haben und zu sagen, hey, ist es nur ein Traum gewesen und ist es vielleicht ganz anders, als man sich's vorgestellt hat? Oder ist es vielleicht wirklich genauso gewesen, wie man sich's vorgestellt hat?
Das muss man rausfinden.
Genau, das musst du am Ende des Tages halt eben rausfinden. Und mein Traum ist natürlich dann irgendwie da auf der Ecke in Seattle dann zu leben halt und zu sagen, ja, du hast Season-Tickets sowohl für die Seahawks, für die Mariners, also für MLB, für die Kraken, also NHL, und MLS guckst du die Sounders auch noch an und das machst du ganz entspannt weg da, das Leben halt. Und deswegen.
Aber das muss doch der Plan sein, Kevin. Du wechselst irgendwann zu den Seattle Sounders, spielst nochmal MLS und dann wechselst du rüber zu den Seahawks als Kicker und kannst auch gleichzeitig in den USA leben.
Also wenn wir über perfekt reden, wahrscheinlich schon. Aber nein, wie gesagt, also deswegen, ich fühle mich ja auch wohl hier in Heidenheim. Da brauche ich ja auch kein Blatt vom Mund nehmen. Meine Familie fühlt sich sehr, sehr wohl hier. Für die bin ich ja auch verantwortlich. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur so, dass ich sage halt, ne, ich jage jetzt meinen Träumen hinterher oder meinen Vorstellungen hinterher, sondern ich habe ja auch eine Verantwortung für meine Familie. Und da fällt das Thema Fußball und Job quasi ja dann auch noch mit rein. Und daher sind wir sehr, sehr glücklich auch hier, was dieses Thema angeht. Aber wie gesagt, ich finde Träumen und so ein bisschen was wäre, wenn und so ein bisschen in die Zukunft schauen, ohne dass es ja jemand von uns genau sagen könnte, finde ich es trotzdem immer schön, weil das ist ja auch das, was einen antreibt irgendwann, ne, wo man sagt, ey, dafür mache ich das und dafür möchte ich das irgendwie machen. Und das ist, ja, ich bin wirklich gespannt, was die Zukunft bringt, was die nächsten Jahre bringen. Und dann wird man sehen.
Während wir hier sprechen, übrigens, sitzt Kevin mir mit einem Seattle Seahawks Pulli gegenüber.
Na, selbstverständlich.
Also, falls ihr Kevin noch nicht für euch entdeckt habt, absolute Folgeempfehlung auf Instagram, K. Müllersen in einem Wort, großer Football-Fan. Das hat mir eine Riesenfreude gemacht, mit dir über die NFL zu sprechen, Kevin. Und man hat dir förmlich angemerkt, auch deine Leidenschaft und deine Freude, auch sich über die NFL auszutauschen.
Vielen Dank, freut mich, dass ich dabei sein durfte. Hoffe, ich konnte für ein bisschen Unterhaltung, für ein bisschen neue Einblicke sorgen. Und dass auch Fußballspieler ganz normale Menschen sind, die genauso Fan sind von der NFL oder von Footballteams oder von jedem Team auch immer. Deswegen war mir eine große Ehre und hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe hier parallel schon die E-Mail an den Spielplanmacher der DFL formuliert, dass Heidenheim bitte auf gar keinen Fall Sonntagabendspiele haben darf in der kommenden Saison.
Dass wir nicht mehr international spielen, hoffe ich, haben wir nicht mehr so viele Sonntagsspiele.
Alles klar. Also Kevin, vielen Dank nochmal und alles Gute. Und wie ist der Spruch der Seahawks? Was sagt man? Go Seahawks, go?
Nee, go Hawks sagt man am Ende.
Go Hawks. Ja, guck mal, weißt du besser als ich. Danke, Kevin.
Gerne, gerne.
Der NFL Flachwitz-Freitag.
Leute, Lachen ist gesund. Und weil ich ein großer Fan von Flachwitzen bin, gibt's in Kutsches Zirkus am Ende immer 3 Footballwitze. Ganz wichtig, nicht zu ernst nehmen. Was trinken NFL-Headcoaches am liebsten? Leitungswasser. Was war das bislang Romantischste, was Travis Kelce zu Taylor Swift gesagt hat? Hey, wollen wir einen schönen Spaziergang auf dem Laufband machen? Was ist das Lieblingslied von Tua Tagovailoa? Hit me, baby, one more time! Falls auch du einen guten, eventuell umgetexteten Footballwitz hast, schick ihn mir gern, dann trage ich ihn hier vielleicht schon in der nächsten Folge von Kutsches Football-Zirkus vor. Das war's für heute. Die Vorstellung ist beendet. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und das Wichtigste ist, bleib gesund. Beste Grüße, Kutsche.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.